Und vergib uns unsere Schuld. Das ist der Titel, den ich gewählt habe für die Predigt. Warum Jesus sich für unsere Sünden interessiert. Ich habe euch hier zuerst ein paar Bilder mitgebracht, weil mir ist aufgefallen, in der Predigtvorbereitung, wie viel Wert wir auf Sauberkeit legen. Da habe ich ein Bild von McLean, der Strassenputzmaschine, jemand, der die Fensterscheibe von seinem Auto putzen. Und das ist ja sowieso eine eigene Wissenschaft, wo man immer wieder sieht, dass am Samstag alle im Auto putzen sind. Aber auch sonst, Putzmittel, Putzen als Thema ist ein grosses, ist wichtig in unserer Gesellschaft. Entsprechend unangenehm ist es uns, wenn wir selber nicht so sauber sind. Ich habe hier ein Bild von einer Frau, die doch ziemlich geschwitzt hat, oder auch von einer anderen Frau, die ihr Teebüttel jetzt gerade über das weiße T-Shirt abgetropft hat. Wir haben das nicht so gern, wenn wir irgendwo einen Fleck haben auf unserer Weste. Wir haben gerne eine saubere Fassade, eben eine reine Weste. Und so der äußerlich sichtbare Dreck, der scheint in unserer Gesellschaft recht ein grosses Thema zu sein. Nur habe ich mich gefragt, auch in meinem eigenen, ganz persönlichen Leben, wie ist es denn eigentlich mit dem inneren Dreck? Stört mich mein innerer Dreck? Habe ich ein Bewusstsein für meine Sünden? Oder wir können auch anders fragen, erlebe ich mich als vergebungsbedürftig? Habe ich das Gefühl, ich habe Vergebung nötig? Ich werde euch einladen, einen kurzen Austausch zu machen, am Platz gerade so wieder sitzen, um mal zu schauen, wie ihr die Fragen würdet beantworten. Persönlich ist es für mich so, dass das Thema von, oder auch der Satz und vergib uns unsere Schuld, im Vater unser, dass das ein Satz ist, der mir nicht so vertraut ist oder wo mir vielleicht auch nicht so schnell oder nicht so häufig über die Lippen kommt. Ich merke immer wieder, dass mein eigenes Sündenbewusstsein nicht jetzt wahnsinnig gut ausgeprägt ist. Ich habe eigentlich oft den Eindruck, dass ich ein guter Mensch bin. Und wenn wir hier mal schauen, wie die 10 Gebote, wie Gott in den 10 Geboten uns ja aufmerksam macht auf das, was wir unterlassen sollen. Diebstahl, Missgunst, fehlende Ruhezeiten, Verleumdung, Ehebruch, Missbrauch vom Namen von Gott, Götzenbilder, Mord, die Eltern nicht ehren, Götzendienst. Wenn wir das so anschauen, dann habe ich immer so für mich das Gefühl, also ganz so schlecht sieht es ja eigentlich nicht aus. Und das ist so eine Gefahr, wo wir in der Gefahr stehen, in eine gewisse Selbstgerechtigkeit hineinzukommen. Dass wir dann eben manchmal auch aus dieser Selbstgerechtigkeit raus unsere eigenen Balken im Auge nicht sehen, aber uns aufregen über das, was andere nicht perfekt machen, über den Splitter im Auge des anderen. Wie Jesus es mal in einem Gleichnis beschreibt. Und ich habe darum jetzt mal die Folie noch gefüllt mit weiteren Aspekten, wo es um Sünde und Schuld und Verfehlung und Unterlassung geht. Und wenn wir das jetzt sehen, wenn da Verachtung, Neid, Selbstabwertung, Egoismus, Lästern, Sucht, Unwahrhaftigkeit, Hochmut, Versagen, Halbwahrheiten, fehlende Verantwortungsübernahme, Masslosigkeit, sexuelle Ausschweifung, Abwertung, Demütigung, Ignoranz, Unehrlichkeit, Machtstreben, Gedankenlosigkeit, Erziehungsfehler, unterlassene Hilfeleistung, fehlende Gottesfurcht, wegschauen. Und wir können ganz viel aufzählen. Wenn das alles dazu kommt, wird deutlich, dass die Schuld oder die Sünde als solches weit über die 10 Gebote rausgeht. Und so vieles ja unsere Beziehungen zueinander und auch unser eigenes Leben kann überschatten. Es wird auch deutlich, dass Gott nicht kleine von grossen Sünden unterscheidet. Im Psalm 139 lesen wir davon, dass er uns durchschaut. Herr, du schaust mich. Du kennst mich durch und durch. Gott sieht, was im Verborgenen ist. Er weiss sogar um unsere Gedanken und unsere Gefühle. Das ist nicht nur ganz so angenehm, finde ich. Aber wir dürfen in dem trotzdem vertrauensvoll mit Gott unterwegs sein. Es ist aber eine Tatsache, dass Sünde das grosse Thema ist, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Ich habe darum mal ein paar Stellen herausgesucht, wo Sünde im Alten Testament thematisiert wird. Zum Beispiel finden wir im 1. Mose 4, Vers 7 die Aussage, wo Gott zum Kain sagt: Wenn du Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen. Du aber sollst über sie herrschen. Das ist in dem Moment, wo der Kain den Ärger über seinen Bruder Abel und den Neid fast nicht mehr unter Kontrolle hat. Das ist kurz bevor es zu dem Brüdermord kommt, wo Gott den Kain warnt von der Sünde, von der Macht der Sünde. Oder später im 4. Mosebuch, Kapitel 32, Vers 23, dort lesen wir: Wenn ihr euer Wort nicht haltet, dann habt ihr gegen den Herrn gesündigt, und eure Sünde wird mit Sicherheit auf euch zurückfallen. Da wird etwas zum Ausdruck gebracht davon, dass Sünde immer auch Folgen nach sich zieht, dass es immer auch einen Schatten wirft auf unser eigenes Leben, aber oft ja auch auf das Leben von anderen Menschen. Im Jeremia, Buch Jeremia 14, Vers 10, lässt Gott durch den Prophet Jeremia sein Volk ausrichten, ziemlich hart: Ich kann euch nicht mehr ausstehen. Ich will nicht mehr über eure Schuld hinwegsehen, sondern euch für eure Sünden bestrafen. Da wird deutlich, dass Gott und Sünde unvereinbar sind, dass er das nicht aushält, dass er das nicht tolerieren kann. Oder im Buch der Sprüche, Kapitel 20, Vers 9: Wer kann sagen, ich habe mein Herz gereinigt, ich bin rein geworden von meiner Schuld? Das war zur Zeit des Alten Testaments nicht möglich gewesen. Im Alten Testament war die Sünde also total präsent gewesen, immer wieder sehr präsent. Darum auch der grosse Opferkult, der gemacht wurde im Volk Israel, wo Sühneopfer, also eigentlich jemanden stellvertretend zu bestrafen, der einzige Ausweg war. Wenn wir jetzt einen Blick ins Neue Testament werfen, dann kommen wir ganz automatisch mit Jesus in Kontakt. Jesus Christus, Gottes Sohn, der für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz, der am Kreuz in seinem Tod, vor seinem Tod noch ausspricht: Es ist vollbracht. Das ist in dem Sinn ein riesen Durchbruch. Es ist nicht nur eine Lösung, sondern es ist Erlösung für die Menschheit. Und doch bleibt die Sünde auch im Neuen Testament ein grosses Thema. Auch hier vier Bibelstellen, die die Sünde beschreiben oder etwas über die Sünde aussagen. Im Römer 6, 11. Deshalb haltet daran fest: Ihr seid für die Sünde tot und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Die Sünde ist nicht einfach aus der Welt, die ist nach wie vor ein Thema. Aber es wird in dem Römerbrief, macht Paulus deutlich, dass wir, wenn wir Jesus haben, wenn wir eine Lösung durch Jesus haben, eben nicht mehr in dieser Abhängigkeit, in dem Verhängnis der Sünde leben müssen. Oder im Jakobus 2, Vers 10 lesen wir: Wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Das ist hart, aber offenbar gibt es da nicht mehr oder weniger schuldig oder kleinere oder grössere Strafe, sondern schuldig ist jeder, der irgendetwas tut, wo Gottes Gesetz bricht. Jakobus 4, 17, etwas später im gleichen Buch: Wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Da kommt etwas weiteres ins Spiel, dass wir nicht nur schuldig werden können durch Sachen, die wir falsch machen, wo wir etwas tun, das nicht richtig ist, sondern dass wir auch schuldig werden können, wenn wir das, was richtig wäre und was notwendig wäre, unterlassen. Das ist eine sogenannte Unterlassungsschuld. Und auch das ist nicht in Ordnung. Und dann im 1. Johannes 1, 8: Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist ein weiterer Aspekt, dass Sünde, Schuld manchmal auch Selbsttäuschung mit sich bringt, dass wir gar nicht realisieren oder uns eben auch so ein bisschen probieren, aus der Affäre zu ziehen und uns vielleicht eben manchmal in unserer Selbstgerechtigkeit für besser erachten, als wir tatsächlich sind. Das einfach ein paar Stellen zum Thema Sünde in der Bibel. Ich möchte jetzt in einem zweiten Schritt die Merkmale der Sünde ein bisschen näher anschauen. Ich habe das sehr spannend gefunden, bin auch noch inspiriert worden durch eine Predigt von Johannes Hartl. Merkmal von der Sünde. Die Sünde hat eigentlich drei zentrale Merkmale. Das erste Merkmal, das ich hier symbolisiere mit einer zerbrochenen Tasse, ist die Schuld. Ich glaube, das ist uns allen sehr bewusst. Wenn Schaden entsteht, wenn Verletzungen entstehen, wenn Schuld ein Thema ist, aber auch wenn Not da ist, also wenn etwas kaputt geht, wenn wir selber verletzt werden, das ist auch ein Merkmal von der Sünde. Das ist ein Aspekt. Denn das zweite zentrale Merkmal ist das Verhängnis. Darum das Symbol von der wie sagt man? Handschellen, genau. Das Verhängnis, das zweite Merkmal von der Sünde. Sünde lockt uns in eine Falle. Sünde hat oft zur Folge, dass wir verstrickt sind in Sachen. Das kennen wir manchmal, wenn wir mit einer Halbwahrheit anfangen und irgendwann immer mehr Lügen müssen erfinden, weil wir uns wie nicht mehr daraus herausbefreien können, weil wir uns eben verstricken in irgendeine Geschichte. Wenn es so einen Rattenschwanz gibt, wenn es ein das andere nach sich zieht, das denke ich, ist ganz ein typisches Merkmal von der Sünde. Wir können auch von einem Teufelskreis reden, übrigens. Also das Verhängnis ist ein weiterer Aspekt von der Sünde. Der dritte Aspekt, und der ist uns vielleicht am wenigsten bewusst, ist die Verblendung. Ich habe hier eine dunkle Sonnenbrille als Symbol gewählt. Das ist so ein bisschen der Aspekt, so schlimm bin ich doch eigentlich wirklich nicht. Dass wir immer wieder auch vielleicht Sachen gut reden, wo wir von Gott aufmerksam gemacht werden, dass es nicht in Ordnung ist und wir tun es aber bagatellisieren, normalisieren. Wir realisieren nicht, dass wir wirklich ein Problem mit der Sünde haben. Das ist der Aspekt von der Verblendung, dass wir es wie nicht sehen, dass wir nicht einsichtig sind. Die drei Aspekte, Schuld, Verhängnis und Verblendung, möchte ich jetzt, das sind die drei Aspekte von der Sünde, die möchte ich jetzt, denen möchte ich das Merkmal vom Kreuz gegenüberstellen. Wir haben gesagt, das erste Merkmal von der Sünde ist die Schuld. Und das erste Merkmal vom Kreuz, das ich mit euch möchte teilen möchte, ist die Wiederherstellung. Man könnte auch sagen, die Rehabilitation. Etwas, das kaputt ist gegangen, wird wiederhergestellt. Eine Würde wird wiederhergestellt, beispielsweise. Das ist ein Aspekt von dem, was am Kreuz passiert ist durch Jesus Christus. Man hat gesagt, das zweite Merkmal der Sünde ist das Verhängnis, die Handschellen. Und die öffnen sich eben beim Kreuz. Wenn Jesus alles für uns trägt und uns rauslöst aus dieser Schuld, dann erfahren wir Rettung. Dann werden wir erlöst, wir werden befreit und kommen raus aus dieser Kette. Befreit aus der Macht der Sünde. Und der dritte Aspekt, die Verblendung. Da habe ich einfach eine Brille gewählt, die klare Gläser hat. Ich habe hier den Begriff der Offenbarung gewählt, als Merkmal vom Kreuz. So wie wir in der Sünde nicht einsichtig sind, verblendet sind, hat das Kreuz, hat das Wirken von Gott, vom Heiligen Geist, die Chance, dass wir Offenbarung erleben, dass wir realisieren, was da nicht gut läuft, dass wir eine Art überführt werden. Und das ist ja ganz eine wichtige Voraussetzung, dass wir umkehren können, immer wieder. Ich finde, die Einsicht in unsere eigene Sündhaftigkeit, die ist eben in meinem eigenen Leben, ich weiss nicht, wie es bei euch ist, die ist irgendwie nicht ganz so selbstverständlich. Obwohl, wenn wir das Vaterunser anschauen, dann ist ja der Satz «Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen», der ist sozusagen das Zentrum vom ganzen Vaterunser. Ich weiss nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, dass der so in der Mitte ist und dann habe ich mal die Wörter gezählt und tatsächlich, vor dem Satz sind 26 Worte, jetzt einmal im Deutschen, und nach dem Satz «Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen» sind wieder 26 Worte. Das heisst, dieser Satz ist das Zentrum vom Vater Unser. Es ist eine Kernaussage und entsprechend können wir davon ausgehen, dass die sehr wichtig ist. Ich vermute, dass das Sündenbewusstsein oder auch die Dringlichkeit von Umkehr oder von Buße in den Reformierten und in den Freikirchen ein bisschen weniger ein Thema ist als in den katholischen Kirchen, weil die Beichte ja in diesen Breitengrad weitgehend verschwunden ist und wir die gar nicht kennen so. Ich habe in der Auseinandersetzung mit dem Thema, bin ich am Thema Beicht vorbeigekommen. Ich habe da auch nicht wirklich einen Bezug dazu und habe darum mal einfach bei Wikipedia das Wort Beichte eingegeben. Und da finden wir folgende Kurzdefinition. Die Beichte ist das mündliche Eingeständnis einer schuldhaften Verfehlung eines Beichtkindes, gewöhnlich während eines Gesprächs unter vier Augen mit einem Beichtvater. Also Beichte bedeutet ein mündliches Eingeständnis von etwas, das nicht gut gelaufen ist, wo Schuld passiert ist. Und spannenderweise habe ich nachher noch herausgefunden, dass es für Beicht Voraussetzungen gibt. Damit die Gültigkeit hat, müssen die Voraussetzungen erfüllt sein. Und die habe ich euch auch mal mitgebracht, weil ich es einfach spannend fand. Eine solche Voraussetzung, für dass eine Beicht Gültigkeit hat, ist die Gewissensforschung. Das heisst, das Bewusstwerden von dem, was nicht gut gelaufen ist. Eine weitere Voraussetzung ist Treue, also ein Bedauern, dass uns leid tut, was passiert ist. Der dritte Aspekt ist das Bekenntnis, nämlich das Eingeständnis und Aussprechen von dem, was nicht gut gelaufen ist. Der vierte Aspekt ist der gute Vorsatz, also dass eine Art eine Absichtserklärung drinnen ist, ein Wille, eine Absicht, es besser zu machen. Und schlussendlich der fünfte Aspekt, der Voraussetzung ist für eine gültige Beicht, ist die Wiedergutmachung. Also, dass wir auch die Verantwortung übernehmen, indem wir beispielsweise etwas, das wir gestohlen haben, zurückgeben. Ihr merkt an diesen Voraussetzungen, die uns vielleicht gar nicht so vertraut sind, dass bei dieser Beicht eigentlich ganz viel Ernsthaftigkeit drin ist. Dass es viel mehr ist als einfach ein Lippenbekenntnis. Ich habe mir nachher Gedanken dazu gemacht, dass ja in der Bibel das Wort Buße recht viel vorkommt. Und auch das ist ein Wort, das mir nicht so vertraut ist. Und zwar Buße nicht im Sinn von, wenn wir zu schnell fahren, sondern Buße eben im christlichen oder im religiösen Sinn. Dort ist gemeint mit Buße die Umorientierung eines Menschen. Wenn wir schauen, im Hebräischen ist der Begriff für Buße ist Tanach. Tanach, das umfasst auch mehrere Aspekte. Es umfasst Umkehr zum Gott Israels. Es umfasst Bundestreue, also eine Art, wie wieder in den Bund und in die Bundestreue einsteigen. Dann aber auch das Vertrauen zu Gott. Das finde ich ganz einen spannenden Aspekt. Dass nämlich Sünde auch Misstrauen gegenüber Gott sein kann. Das ist etwas, das ich sehr gut kenne. Und dann auch noch die Abkehr von nicht segensvollen menschlichen Handlungen. Also auch etwas nicht mehr länger tun, wo wir genau wissen, dass es nicht gut ist oder anderen schadet. Das ist auch ein Teil der Buße. Buße fängt im Gewissen an und wirkt sich dann aber auch im Verhalten aus. Im Griechischen gibt es ein anderes Wort, das mit der Buße verbunden ist. Das ist das Wort Metanoia. Das kommt von Meta, um, und Noia ist Denken. Und das bedeutet wörtlich in etwa Umdenken oder wir können auch sagen Sinnesänderung, Umkehr. Wir sind gerufen zur Buße. Wir sind gerufen zum Bekennen, wenn etwas nicht gut gelaufen ist. Und das Bekennen, das schaue ich als eine riesige Chance an. Ich bin ja Psychotherapeutin, Psychologin und merke immer wieder, was das für einen Unterschied macht, wenn etwas, wo ungut läuft, wo Schuld passiert, wo auch mit Scham verbunden ist, wenn das darf ans Licht kommen, wenn das darf ausgesprochen werden, wie das schon an Macht verliert. Bekennen ist eine Chance, es ist eine Einladung. Alles darf ans Licht kommen bei Gott. Es ist eine Entlastung, nämlich dass die Schuld keine Schande ist. Es ist etwas Menschliches. Wir werden immer wieder schuldig aneinander. Es ist auch eine Erinnerung. Wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass Gott mehr Sünder, mehr Sünderin gnädig ist. Gleichzeitig bedeutet Bekennen aber auch, uns bewusst machen, dass da eine Ermahnung ist. Wir sind aufgerufen, die Sünde zu meiden. An einem Ort in der Bibel oder in mehreren Stellen redet man sogar davon, über sie zu herrschen. Das heisst, wir sind der Sünde nicht einfach ausgeliefert, sondern wir können Entscheidungen treffen, wir dürfen auch dort Verantwortung übernehmen. Und ein weiterer Aspekt von dem Bekennen, wo eine Chance ist, ist das Erbarmen. Barmherzigkeit, könnte man auch sagen. Nämlich, dass wenn ich selber merke, dass ich Dreck am Stecken habe, dass mir dann auch viel einfacher fällt, anderen Menschen mit Barmherzigkeit zu begegnen. Anderen Sünder als Sünder zu begegnen. Ja, ich habe mir überlegt, es gibt doch den Vers in einem der Evangelien, wo Jesus sagt, dass wer ihm nachfolgen will, dass er täglich sein Kreuz auf sich nehmen muss. Ich habe mir überlegt, ob das nicht auch bedeuten könnte, täglich das Kreuz in Anspruch nehmen. Täglich Jesus unsere dreckigen Füße hinstrecken. Täglich immer wieder auch Vergebung in Anspruch nehmen, statt unsere Hände in Unschuld zu waschen. Jetzt ist aber dort natürlich noch recht wichtig, was wir für ein Gottesbild haben. Ich erlebe es in meiner therapeutischen Arbeit immer wieder, dass Menschen mit Gott einfach einen ziemlichen Knurz haben, weil sie Gott sozusagen als Scharfrichter anschauen, als jemand, wo man Angst haben muss. Bei ihnen ist das Kreuz, wo eigentlich aus einem guten Ort gedacht wäre, ist so ein wie ein Bieli. Das kommt auch immer darauf an, wie man sozialisiert wurde, was man für eine theologische Prägung hat. Aber für viele Menschen ist Sünde verbunden mit Schuld, mit Scham, mit dem Urteil, mit der Bestrafung und entsprechend löst das Angst aus. Und das Evangelium predigt etwas komplett anderes. Das Kreuz ist etwas ganz anderes. Es ist im Gegenteil ein Ort der Sicherheit, ein Ort des Schutzes, ein Ort der Wiederherstellung, man könnte auch sagen, ein Ort der Bundestreue, von dieser Treue, die Gott uns gegenüber erweist. Die Schuld ist auch da, der erste Punkt. Die bleibt. Aber statt dass nachher auf die Scham aber ein Urteil kommt, erleben wir in Jesus eben Freispruch. Wir erleben Rehabilitation, Wiederherstellung und können durch das dem Gott immer wieder und immer mehr vertrauen. Im Johannes 3,17 wird das deutlich, was ich jetzt hier mit diesen zwei Bildern von dieser Axt und dem Regenschirm habe probieren aufzuzeigen. Dort lesen wir, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Schuld ist keine Schande. Ich möchte mit drei Bibelversen langsam zum Schluss kommen von dieser Predigt. Schuld ist keine Schande. Im 1. Johannesbrief, im Kapitel 1, Vers 7, steht geschrieben, wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Schuld. Das ist eine Verheißung und ein Versprechen. Oder im Römer 8,1, das ist für mich ganz, ganz ein wichtiger Vers, gerade wenn man immer wieder vielleicht auch mit Selbstanklage oder Selbstabwertung kämpft. Also gibt es für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Wir haben einen Freispruch, und zwar einen hundertprozentigen. Es geht nicht um Strafmilderung, sondern keine Verurteilung. Das bedeutet hundertprozentigen Freispruch. Im Jakobus 5,16 schließlich lesen wir, aus einer Einladung, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Es heisst da nicht, damit ihr beschämt werdet, sondern damit ihr geheilt werdet. Da wird etwas deutlich von dem heilsamen Bekennen und was das auslösen kann. Bei uns in der Gemeinde gibt es so von Zeit zu Zeit in den Gottesdiensten ein Gefäß, das nennt sich Erlebnisse mit Gott. Und es geht darum, dass man dort wie etwas teilen kann von dem, was man mit Gott eben erlebt hat oder erfahren hat. Ich liebe das Gefäß. Es ist immer eine Möglichkeit, um auch Gemeindemitglieder ein bisschen besser kennenzulernen. Aber ich habe mich gefragt, ob es nicht auch ganz wertvoll sein könnte, statt nur Erlebnisse mit Gott, auch ein Gefäß zu haben, Bekenntnisse vor Gott und der Gemeinde. Ich weiss, für viele ist das undenkbar. Und auch ich stelle mir das nicht nur einfach vor, wenn wir jetzt in aller Öffentlichkeit auch gewisse Sachen eingestehen und öffentlich machen. Aber wenn wir das Jakobuswort anschauen, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, dann wird deutlich, dass in dem eigentlich ein riesen Potenzial wäre und dass es sich vielleicht lohnen könnte, diese Praxis allenfalls auch in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft oder in einem Hauskreis auszuprobieren. Als ich die Predigt vorbereitet habe, hat mir eine Freundin erzählt, dass ihr Sohn gerade ein Tasseli hat kaputt gemacht. Und dass sie nachher von ihm einen Brief bekommen hat, eine Karte. Und die habe ich euch mitgebracht. Da ist das zerbrochene Tasseli. Und die Karte von dem Bub, die er seiner Mami geschrieben hat, die ist eigentlich wie eine Zusammenfassung von meiner Predigt. Er hat auch geschrieben: Entschuldigung, Mama, es tut mir so leid. Und ich schenke dir 3 neue im Adventskalender. 3 neue Tassen, hat er gemeint damit. Da ist eigentlich die Zusammenfassung drin. Entschuldigung, Mama, es tut mir leid. Bekennen, bereuen. Und ich schenke dir 3 neue im Adventskalender. Da ist die Wiedergutmachung drin, wo wir eingeladen sind, dort, wo es möglich ist, auch Sachen wieder in die Ordnung zu bringen. Ich möchte zusammenfassen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, Sünde bleibt Bestandteil von unserem Leben. Die ist nicht einfach aus der Welt, nur weil Jesus, also nur, versteht mich richtig, aber einfach weil Jesus gestorben ist am Kreuz. Sünde ist nach wie vor ein Thema in dieser Welt. Sünde hat auch weiterhin Kosten und Konsequenzen. Es ist vielleicht auch deutlich geworden, der Aspekt von der Verblendung, dass Bekennen, etwas zugeben, das Erkennen voraussetzt. Wir sind angewiesen auf Offenbarung, wir sind angewiesen auf unser Gewissen und auch aufs Wirken vom Heiligen Geist, dass Sachen können ans Licht kommen. Und genau um das geht es beim Bekennen. Etwas ans Licht bringen und dann Freispruch statt Beschämung erleben. Das ist das, was Gott uns bietet. Das Bekennen, wo ein Eingestehen ist, ein Zugestehen und zugleich uns auch hilft, wenn wir uns selber als Sünder, als schuldige Menschen erleben, dass wir eben auch anderen gegenüber können Demut und Barmherzigkeit üben. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, kurz vor seinem Tod, dass wir als Erlöste kein Vollbad brauchen, aber als Sünder saubere Füße. Und ihr wisst, dass Jesus dort den Jüngern auch die Füsse hat gewaschen und sich so eigentlich vor ihnen auch klein gemacht hat. Und das ist meine Einladung, die ich euch mitgeben möchte, jetzt über die Predigt aus. Lass dir doch einfach immer wieder symbolisch deine Füsse waschen von Jesus. Lass dir vergeben. Komm mit den Sachen, die dich plagen, ans Licht. Sei das nicht, wo du Schmerz hast in deinem Leben, wo du Enttäuschung hast in deinem Leben, sei das Schuld, wo du anderen schuldig bist worden, wo du Sachen kaputt gemacht hast, wo du schuldig geworden bist an Gott. Lass dir die Füße von Jesus waschen, lass dir vergeben. Und dann aber mehr als das noch. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Es braucht beides. Wir sind eingeladen, auch bereit zu sein, anderen die Füße zu waschen. Wir sollen lernen, anderen Menschen zu vergeben. Amen.